Nach allem, was wir wissen, war das Königreich Sachsen neben Berlin, Wien, dem Rheinland und dem deutschen Südwesten ein Zentrum der deutschen Revolution von 1848-49. Es war ein Zentrum mit herausragenden Besonderheiten.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, kurz ISGV. Es geht heute um die Revolution von 1848-49 im damaligen Königreich Sachsen und auch um eine Tagung, die zu diesem vielfältigen Thema im April 2024 abgehalten wurde. Frau Schötz berichtet zunächst von den Fragen und Inhalten der Tagung und über die Dynamiken und Ambivalenzen der 1848er Revolution in Sachsen. Als erstes Fallbeispiel zeigt dann Josef Mazarat von der TU Dresden, wie die Verwaltung des Königreichs monatelang zwischen den Stühlen saß, auf neue revolutionäre Entwicklungen reagieren musste und inmitten aller Umbrüche versuchte, das Tagesgeschäft der Bürokratie am Laufen zu halten. Als zweites schildert dann wieder Frau Schötz die Bedeutung von Frauen, Frauenvereinen und Frauenzeitungen am Beispiel von Luise Otto und erklärt, dass auch hier trotz der gescheiterten Revolution die angestoßenen Entwicklungen langfristig sehr wirkmächtig waren und einen entscheidenden Beitrag zur Emanzipation der Frau in Deutschland beitrugen. Inhaltlich verknüpfte Folgen, insbesondere die anderen bereits bei mir erschienenen Folgen zur 1848er Revolution, findet ihr in den Shownotes verlinkt. Dort gibt es auch Hinweise auf Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Beide Gäste, Frau Schütz und Herr Mazarat, sind neu im Podcast und stellen sich zunächst nacheinander vor. Danke an das ISGV für den Auftrag zur Produktion dieser Folge. Allen Zuhörenden wünsche ich viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem August 2024.
Ja, mein Name ist Susanne Schütz. Ich war von 2006 bis 2024 Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte am Institut für Geschichte der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden. Mein besonderes Anliegen bestand darin, Probleme und Fragestellungen der Wirtschaftsgeschichte und der Sozialgeschichte mit geschlechtergeschichtlichen Fragestellungen zu verbinden. Daraus haben sich dann meine Arbeitsschwerpunkte und meine Forschungsinteressen ergeben. Ganz allgemein würde ich sagen, dass meine Forschungsinteressen in der frühneuzeitlichen Handels- und Gewerbegeschichte lagen, in der Geschlechtergeschichte der Arbeit, in der, so möchte ich es vielleicht formulieren, in der jahrhundertelang währenden Geschlechterhierarchie des Wirtschaftens, aber auch in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des neuzeitlichen Bürgertums und dann des Kleinbürgertums im Industriezeitalter. Mich haben auch von Anbeginn an Männer und Frauen der Revolution von 1848-49 stark fasziniert. Da war ich schon 1998 an der Organisation einer großen Tagung über Frauen in der Revolution beteiligt. Das war die erste Tagung, die sich überhaupt mit dem Thema Frauen in der Revolution in Sachsen befasst hat. Und zu meinen Forschungsinteressen gehören nicht zuletzt Luise Otto Peters, die große Feministin des 19. Jahrhunderts, eine gebürtige Sächsin in Meißen geboren, die dann lange Zeit später in Leipzig gewirkt hat und hier zur Mitbegründerin der organisierten Frauenbewegung in den 1860er Jahren wurde. Und dieses persönliche Interesse an Luise Otto Peters verband sich dann natürlich auch mit dem Interesse an der Formierung der ersten deutschen Frauenbewegung. Und das ist so innerhalb der Sozialgeschichte angesiedelt, bei dem Schwerpunkt eben die Geschichte sozialer Ideen und Bewegungen. Und da merken Sie schon, dass ich sehr starke Forschungsinteressen neben der frühen Neuzeit im 19. Jahrhundert habe und hatte und deshalb zum Beispiel auch Mitherausgeberin der neuen wissenschaftlichen Stadtgeschichte Leipzigs wurde. Also ich wurde vom Leipziger Oberbürgermeister eingeladen, den dritten Band der vierbändigen neuen Stadtgeschichte herauszugeben. Ich verantworte diesen dritten Band, der Leipzig im 19. Jahrhundert, einem großen Jahrhundert des Wandels, eigentlich in allen Bereichen behandelt. Zu meinem Werdegang möchte ich vielleicht noch sagen, dass ich zunächst durch die ostdeutsche Geschichtswissenschaft geprägt wurde, denn ich habe an der ehemaligen Karl-Marx-Universität in Leipzig studiert, und zwar im Lehramtsdiplomstudiengang für Geschichte und Deutsch, und wurde dann dort an der Karl-Marx-Universität Leipzig 1985 auch promoviert, mit einer sozialgeschichtlichen Studie, einer massenbiografischen sozialgeschichtlichen Studie über städtische Mittelschichten im 19. Jahrhundert am Beispiel Leipzigs. Mein Betreuer ist Hartmut Zwar gewesen. Ja, wie komme ich zum Thema der Revolution? Ich sagte es ja schon, es ist einer der Forschungsschwerpunkte, die mich eigentlich schon lange, lange interessieren. Und meine erste größere Auseinandersetzung mit der Revolution von 1848-49 fand tatsächlich anlässlich des 150. Jahrestages der Revolution 1998-99 statt. Ich gehöre der Luise Otto Peters Gesellschaft an, die 1993 in Leipzig gegründet wurde. Und diese Gesellschaft hat sich mit dem Leben und Werk eben von Luise Otto Peters beschäftigt. Das ist ihr Hauptanliegen, alles von und über Luise Otto Peters zu sammeln, für die Forschung zugänglich zu machen, Forschungen anzuregen, aber auch die öffentliche Auseinandersetzung, die Frage nach der aktuellen Bedeutung von Luise Otto zu fördern. Und eben im Kontext der Bestrebungen der Luise Otto Peters Gesellschaft stand es eben auch, etwas zur Revolution von 1848-49 zu machen, weil Luise Otto eine herausragende 48erin gewesen ist. Und so kam es dann dazu, dass ich zu den Mitorganisatorinnen der Tagung über Frauen in der Revolution 1998-99 gehörte, an der wir viele Forscherinnen zusammenführen konnten, die damals zu dem Thema Frauen in der Revolution in der Forschung führend waren. Also beispielsweise Gabriela Hauch aus Wien war bei unserer Tagung, aber auch Carola Lipp war mit dabei.
Ja, ich habe in Bonn an der Universität in alter Geschichte promoviert und dabei festgestellt, wie spannend es ist, im Archiv zu sitzen. Also Akten zu lesen, die sonst niemand in der Hand hatte über Jahrhunderte, das fand ich total spannend und bin dann 1993 nach Dresden gegangen an den Lehrstuhl für sächsische Landesgeschichte. Da hatte ich zunächst mal verschiedene Themen, die ich angegangen bin, also Adelsgeschichte als soziale Gruppe war eines der ersten Themen, dann relativ bald auch Parlamentsgeschichte und beide haben natürlich mit 1848 zu tun. Mich hat natürlich interessiert, wie der Adel, wie der Hof, wie der König funktioniert haben in dieser Revolution. Und dann war auch gleich 1998 ein Jubiläum, 150 Jahre Revolution, 1848, 49. Also das war für mich, lag auf der Hand, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe im Parlament gesehen, es gibt ja in Sachsen ein Zweikammerparlament in dieser Zeit, dass da viele adlige Rittergutsbesitzer in diesen Kammern, wie man sagt, Parlamentskammern saßen. Und in keiner der Abstimmungen, die ich da gefunden habe, haben die Adligen alle für eine Seite gestimmt. Manchmal welche für die Konservativen, manchmal eher für die Liberalen. Also das passte überhaupt nicht zu dem, was man damals so dachte über das Konzept, wie Adel und Bürgertum miteinander agiert haben. Man hatte damals so eine Vorstellung, da sind zwei Sozialformationen, die wie auf dem Schachbrett um Dominanz in der Gesellschaft kämpfen. Und das funktionierte also schon mal nicht mit den Quellen, die ich da gesehen habe. Und dann ist mir noch im Archiv ein Tagebuch des sächsischen Königs in die Hand gefallen, der während des Maiaufstandes also aufgeschrieben hat, was er so erlebt hat. Das heißt, Darstellung der Begebenheiten im Mai 1849. Und da stellt sich wieder fest, der sächsische König hielt seine adligen Vasallen für unzuverlässig. Also passte vorne und hinten nicht zusammen. Und ich habe mir dann überlegt, kann man das vielleicht anders interpretieren? Man stellt auch fest, Auf beiden Seiten der Barrikaden befinden sich Adlige. Also wenn man es in Dresden beim Maiaufstand anschaut, dann gibt es einen Rechtsanwalt, einen Herrn Marschall von Bieberstein, der für die Aufständischen mit dem Militär verhandelt. Bakunin ist eigentlich auch ein russischer Adliger, also auch das passt nicht so ganz richtig zusammen. Ich war von der Adelsforschung her auf der Seite der alten Mächte interessiert und habe mal geschaut, wie sieht's denn auf der anderen Seite der Barrikade aus, nachdem die Forschung eben sehr umfangreich immer von der Seite der Aufständischen geschaut hat. Also dann dachte ich, mein Gott, ja, diese Perspektive der Aufständischen, das ist zu einseitig. Man muss die andere Seite auch ansehen. Aktuell befasse ich mich eigentlich eher mit Ernährungsgeschichte. Also mich interessiert, was die exquisite Küche in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich, in Europa 18., 19., 20. Jahrhundert so gemacht hat. Und versuche, die Tafelkultur und exquisite Küche für den deutschsprachigen Bereich etwas zu rekonstruieren, weil das auch ein Stiefkind der Forschung ist.
Bevor wir uns gleich mit Ihrem Spezialthema aus der Tagung im April beschäftigen, nämlich der Bürokratie, möchte ich Frau Schütz bitten, erstmal allgemein über diese Tagung zu sprechen. Sie trug den Titel Das Königreich Sachsen 48-49, Dynamiken und Ambivalenzen der Revolution. Frau Schütz, welche Dynamiken, welche Ambivalenzen wurden auf dieser Tagung besprochen?
Unsere Tagung war eine gemeinsame Tagung des Instituts für sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden, der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und meiner Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der TU Dresden. Ich danke deshalb sehr meinen Kollegen Professor Andreas Rutz als geschäftsführenden Direktor des Instituts für sächsische Geschichte und Volkskunde und zugleich Professor für sächsische Landesgeschichte an der TU Dresden sowie Werner Rellicke von der Sächsischen Landeszentrale und auch ihren Mitarbeiterinnen für die stets konstruktive Zusammenarbeit. Beiden Einrichtungen aber danke ich außerdem für die finanzielle Ermöglichung der Tagung. Aber was wollten wir mit dieser Tagung? Wie kam es überhaupt dazu? Nun, in der geschichtswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Revolution von 1848-49 lag lange Zeit ein großer Schwerpunkt auf der historischen Deutung des Scheiterns der Revolution. Dagegen stand dann später und namentlich anlässlich des 175. Jubiläums der Revolution die Würdigung ihrer Errungenschaften und des durch die Revolution ausgelösten oder beschleunigten gesamtgesellschaftlichen Wandels im Fokus. Das wird etwa in den neuen großen Revolutionsbüchern von Christopher Clark und Alexandra Bleier deutlich. In den letzten Jahren ist zudem ein wachsendes Interesse am langen Ringen um demokratische Werte an Demokratiegeschichte zu verzeichnen, wohl auch vor dem Hintergrund des Aufschwungs rassistischer, antisemitischer, antifeministischer und anderer menschenverachtender Ideen und Bewegungen. So war auch in der öffentlichen Erinnerungskultur eine demokratiegeschichtliche Perspektive auf 1848-49 sehr präsent, etwa in der Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beim Festakt aus Anlass des 175. Jubiläums der Revolution von 1848-49 in der Frankfurter Paulskirche am 18. Mai 2023 und dem sich dann anschließenden Demokratiefest in Frankfurt am Main. Gefeiert wurde hier 1848 als Meilenstein und Grundpfeiler der deutschen Verfassungs- und Demokratiegeschichte. Dabei fand auch eine Würdigung der mutigen Streiter und Streiterinnen für demokratische Grundrechte wie Pressefreiheit, Versammlungs- und Koalitionsrechte, für Gewissens- und Glaubensfreiheit, für Rechtsstaatlichkeit und den Verfassungsstaat, für eine sozial gerechtere Gesellschaft, die Gleichberechtigung aller Menschen und das friedliche Zusammenleben der Völker statt. Indem wir nun bei unserer Tagung den Fokus auf Dynamiken und Ambivalenzen der Revolution lenkten, nahmen wir kritische Stimmen zur demokratiegeschichtlichen Perspektivierung der 1848er Revolution ernst, etwa die von Manfred Tettling von Theo Jung oder auch Ute Daniel. nun so anregend, ich persönlich gerade mit Blick auf die Frauen- und Geschlechtergeschichte nach wie vor demokratiegeschichtliche Perspektiven finde. Wir wollten und wollen keine Wohlfühlgeschichtsschreibung betreiben, die das aus heutiger Sicht positive oder fortschrittliche heroisiert. Keine, die, wie es Wolfgang Reinhardt bezeichnete, die den Schmutz einer ungefilterten Vergangenheit unter den Teppich der neuen Demokratieerzählung kehrt. Mit dem Begriff der Ambivalenzen knüpften wir insofern dann eben an neuere Überlegungen von Manfred Hettling und Theo Jung an, die Geschichte in ihrer ganzen Unaufgeräumtheit gelten zu lassen, sie gerade auch dort auszuhalten, wo sie sich unseren etablierten Kategorien und Werturteilen entzieht. Und das bedeutet eben nicht lediglich eine ergänzende Auseinandersetzung mit Problematischem von 1848, wie beispielsweise mit den antijüdischen Ausschreitungen in den ersten Revolutionsmonaten oder mit dem allgegenwärtigen Sexismus und Antifeminismus oder dem extremen Nationalismus vieler Revolutionäre. Und es geht auch nicht um ein gegeneinander Aufrechnen von Positiven und Negativen. In konsequenter Historisierung ist vielmehr aufzuzeichnen, wie beides einem gemeinsamen Ermöglichungszusammenhang entstammt. Vielleicht wäre sogar der Begriff der Ambiguität noch treffender, weil er nicht nur die Doppel-, sondern die Mehrdeutigkeiten des gleichzeitig Existenten betont. Aber diese Komplexität möglichst einzufangen, das war unser Anliegen. Anlass der Tagung natürlich das 175. Jubiläum der Europäischen Revolutionen von 1848-49 und das Bemühen, hier mitzuwirken, einen spezifischen Beitrag für das Königreich Sachsen zu leisten in der Revolution, also mit sächsischem Schwerpunkt dazu beizutragen, die Forschung voranzutreiben zur 48er Revolution, aber sich eben auch auseinanderzusetzen, kritisch auseinanderzusetzen mit den Ereignissen und Entwicklungen in der Revolution. Wir haben uns da durchaus als Teil der Bemühungen des Europäischen Jubiläumsnetzwerkes zur Erinnerung an die Revolution von 1848-49 verstanden, das ja so 2021 zum ersten Mal in die Öffentlichkeit trat. Und ein gewisses Vorbild für unsere Tagung war vielleicht auch die große Tagung, die große wissenschaftliche Tagung, die im Mai 2023 in Frankfurt am Main stattfand. Die Modernität von 1848-49 als Thema. Das war eine interdisziplinäre Tagung, die sehr unterschiedliche Forschungsstränge eigentlich versucht hat, in das Blickfeld zu nehmen und zusammenzuführen. Bei der Tagung ging es uns aber jetzt nicht nur um eine Bilanz, also wo stehen wir, was wissen wir Neues über die Revolution von 1848-49 im Königreich Sachsen, sondern es ging uns auch darum, den Transfer von Wissenschaft in die Gesellschaft zu befördern und uns eben auch auseinanderzusetzen mit neuen Formaten der Gedächtniskultur und der Erinnerungspolitik. Und so hat unsere Tagung einen längeren Vorlauf. Ich habe mich sehr stark bemüht, möglichst alle Akteurinnen und Akteure, die ich so kenne, die irgendwann mal was zu 1848-49 im Königreich Sachsen gearbeitet haben, zusammenzuführen und eben gemeinsam zu überlegen, was könnten unsere Perspektiven sein. Und darunter befanden sich dann nicht nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sondern ich habe auch die Archive angesprochen, die Museen angesprochen und Vereine angesprochen. Also das Ganze war sozusagen von Anfang an ein bisschen breiter gedacht und ich habe mich auch in der Lehre bemüht, das Thema die Revolution von 1848-49 wieder in Erinnerung zu rufen und zur kritischen Auseinandersetzung mit der Revolution beizutragen und vor allen Dingen Lehramtsstudierende zu animieren, sich mit den Dynamiken und Ambivalenzen dieser Revolution auseinanderzusetzen. Also das ist jetzt ein langer Vorlauf gewesen, aber so ist es einfach gewesen. Wir sind schon in Videokonferenzen 2022 zweimal zusammengekommen, die Beteiligten an der Tagung, und haben eben diskutiert, wo könnten unsere Schwerpunkte sein, was wäre möglich, wo gibt es Neues, was können wir da eigentlich wie machen und wie können wir eben auch diesen Transfer ins öffentliche Bewusstsein, in die öffentliche Auseinandersetzung mit Geschichte, wie können wir den befördern. Warum uns das überhaupt so bewegt hat? Nun, nach allem, was wir wissen, war das Königreich Sachsen neben Berlin, Wien, dem Rheinland und dem deutschen Südwesten ein Zentrum der deutschen Revolution von 1848-49. Es war ein Zentrum mit herausragenden Besonderheiten. Da möchte ich drei nennen, die uns eigentlich immer noch dazu anregen sollten, darüber nachzudenken, uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben ein Erbe dieser Revolution, so möchte ich es mal formulieren. Zum einen, die erste Besonderheit war die Stärke der Demokratiebewegung im Königreich Sachsen, die herausragend war, vielleicht noch vergleichbar mit der Stärke der Demokratiebewegung in Baden. 20 von 24 Mandaten für die Paulskirche, die gingen an die Vertreter der Demokratiebewegung, das heißt, an die Repräsentanten der Vaterlandsvereine in Sachsen. Robert Blum, natürlich die Spitzenperson der Demokratiebewegung der Sächsischen. Aber wenn man sich das überlegt, 20 von 24 Mandaten entfielen auf die Demokratiebewegung der sächsischen Paulskirchenvertreter. Und im Dezember 1848, als dann Landtagswahlen in Sachsen stattfanden, hat die Demokratiebewegung die absolute Mehrheit in beiden Kammern erreicht. Also das war ein erdrutschartiger Sieg, so nennt das Andreas Nehmann. Das war einzigartig im Deutschen Bund. Das war sozusagen eine politische Sensation. So könnte man es auch bezeichnen und so bezeichnet es Irmtraut Götz von Olenhusen. Der zweite Punkt. Sachsen unterschied sich sicherlich auch von anderen Territorien durch eine frühe, starke Arbeiterbewegung, die in der Revolution sich zum ersten Mal formiert hat. Sachsen hatte eine Zahl von Arbeitervereinen, wie sie sonst also bisher nicht nachgewiesen wurde. Also mehr als 50 Arbeitervereine entstanden im Königreich. Und diese waren dann zumeist Mitglied der Allgemeinen Deutschen Arbeiterverbrüderung. Das ist ja der erste Dachverband der frühen Arbeiterbewegung in Deutschland gewesen. Und dieser Dachverband nahm seinen Sitz in Sachsen, nämlich in Leipzig. Also auch das ist herausragend und was ganz Besonderes. Und der dritte besondere Punkt ist, oder den sehe ich, mit Luise Ottos Wortmeldungen und Aktivitäten in der Revolution. Das war ein frühe Stimme der Frauenemanzipationsbewegung, die sich da erhob. Und wir kommen ja nachher noch näher auf Luise Otto zu sprechen. Aber sie hat sich eben im Laufe der Revolution nicht nur als eine sozialdemokratische, sondern auch als eine feministische Revolutionärin entwickelt, oder sie hat eben nicht nur sozialdemokratisch, sondern auch feministisch während der Revolution gewirkt. Und da muss man sagen, das, was da alles von ihr an Aktivitäten in die Welt gesetzt wurde, das war an Umfang, an Reichweite und auch an Dauer einzigartig. Sie war eine herausragende, vielleicht die deutsche herausragende Protagonistin der Revolution von 1848-49 mit einem Demokratieverständnis, das wesentlich breiter als das der meisten Demokraten war. Aber das ist vielleicht auch ein Punkt, auf den wir später zu sprechen kommen. Jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt, wofür Sachsen eigentlich steht. Aber das muss ich gleich hinzusetzen, der Forschungsstand ist höchst defizitär. Also zu den anderen Zentren der Revolution, die ich vorhin nannte, ist viel, viel mehr Forschung geleistet worden als zu Sachsen. Das hat verschiedene Ursachen. Das hat sicherlich mit der Systemkonkurrenz der ostdeutschen und westdeutschen Geschichtswissenschaft in den Jahren der deutschen Teilung zu tun, wo eben in der DDR Geschichtswissenschaft vielleicht nicht so viel Wert auf regionalgeschichtliche und schon gar nicht auf landesgeschichtliche Forschung gelegt wurde und dieser Zweig eben in der alten Bundesrepublik viel stärker war. Das hat aber auch damit zu tun, dass sich die DDR-Forschungen zur Revolution stärker auf Volksbewegungen orientierten und da, muss man sagen, häufig recht allgemein abstrakt nur interessiert an politischen Programmen und vor allen Dingen interessiert an Arbeitergeschichte und Arbeiterbewegungsgeschichte und an der Geschichte des Bundes der Kommunisten. Das war das starke Forschungsinteresse in der DDR-Geschichtswissenschaft, während in der Bundesrepublik eben zur gleichen Zeit sehr stark das Paulskirchenparlament im Fokus stand und verfassungsgeschichtliche Traditionslinien von 1848, 49 zum Grundgesetz erforscht wurden, problematisiert wurden, diskutiert wurden. Und diese Ausrichtung der bundesrepublikanischen Forschung hat sich aber aus meiner Sicht dann so in den späten 1970er Jahren mit dem Aufschwung der historischen Sozialwissenschaft, aber auch mit dem Aufschwung dann in den 1980er Jahren der Frauen- und Geschlechtergeschichte und den Fragen zum Beispiel nach den Frauen in der Revolution, der Alltagsgeschichte, der Mentalitätsgeschichte, der Kulturgeschichte geändert. Da sind vielfältige Forschungen entstanden und in Vorbereitung des 150. Revolutionsjubiläums kam es dann seit dem Ende der 1980er Jahre und in den 1990er Jahren zu einem regelrechten Forschungsboom mit herausragenden Ergebnissen und mit qualitativ und quantitativ wirklich tollen Forschungen, die da entstanden sind. Mit einer Vielfalt hat sich das Bild von der Revolution gewandelt. Zur gleichen Zeit aber, und das muss man auch sehen, hat dieser Wandel in der ostdeutschen Geschichtswissenschaft, in der DDR-Geschichtswissenschaft nicht mehr stattgefunden. Die DDR-Geschichtswissenschaft wurde nach 1990 transformiert, in großen Teilen abgewickelt, neu strukturiert. Und da ist es zu keinen neuen Forschungen gekommen. Da bot dann erst den neu etablierten Institutionen 1998, 99 das 150. Revolutionsjubiläum überhaupt zum ersten Mal die Möglichkeit zu fragen, wo stehen wir eigentlich? Was sind Defizite der Forschung? Und was könnten neue Ansätze sein in der Forschung? Und schon 1998 zum 150. Revolutionsjubiläum wurden gravierende Forschungsdesiderate für das Königreich Sachsen festgestellt, benannt. Also so zum Beispiel Studien zur Rolle der liberalen Vereine in der Revolution, zur bäuerlichen Bewegung, zu den städtischen Unterschichten, zu den Handwerkern in der Revolution, zu den Frauen, ja sogar zur Frauenbewegung. Aber auch Untersuchungen zu den Konservativen, zur Haltung der Kirchen und der Religionsgemeinden, zur Politik der Revolutionsministerien und der Landtage, zur Rolle des bürokratischen Apparats und des Militärs, zur Öffentlichkeit und zur wirtschaftlichen Lage in Sachsen. Darüber hinaus wurde ein Mangel an biografischen Forschung zu herausragenden Akteuren der Revolution moniert. Also, Sie merken schon, es gibt sehr viele Defizite und man kann eigentlich zu forschen beginnen, wo man will. Man wird auf fast allen Gebieten noch viel Neues feststellen können.
Nach diesem Überblick zoomen wir auf einen der vielen Beiträge, die Sie gerade erwähnt haben, rein. Herr Mazerath ist heute ja zu Gast. Und Herr Mazerath, Sie haben sich mit der Bürokratie im Zuge der Revolution beschäftigt. Warum gerade mit der Bürokratie?
Ja, die Bürokratie ist recht wenig erforscht in ihrer Rolle bei der Revolution von 1848, 49. Und also mir ging es darum, die andere Seite der Barrikade, die so in der Forschung etwas meistens untergeht, zu beleuchten, damit man das Gesamtbild besser verstehen kann. Mit den Landtagen hatte ich mich schon mal beschäftigt, mit dem König auch. Da gibt es auch eine Publikation zum Tagebuch, das Tagebuch des sächsischen Königs oder des Maiaufstands. Und dann dachte ich, ja, eigentlich ist der Staatsapparat ja doch eine richtige Handlungsgröße in der Revolution. Und ja, das Gute ist eben auch, beim Staatsapparat gibt es von einem hohen Staatsbeamten, einem Karl von Weber, der, ja, wie würde man es heute nennen, der war Referendar des Gesamtministeriums, also derjenige, der ganz wesentlich zugearbeitet hat für den Minister, juristische Beratung gemacht hat und solche Dinge. Von dem gibt's auch ein Tagebuch. Und Herr von Weber hat eben sehr detailliert aufgeschrieben, wie die Dinge aus seiner Sicht verlaufen sind. Und wenn man sowas schon mal, ja, hat, dann kann man an der Stelle eben auch sehr nah an die politischen Entscheidungen herankommen und sie zumindest aus der Perspektive eines solchen Spitzenbeamten mal anschauen. Also die Quellenlage war gut, das Feld war wenig bearbeitet und ich dachte, das passt schon so.
Bürokratie ist ja etwas vom Klischee her, es ist etwas reguliertes, langsames, träges, konservatives und da crasht jetzt diese Revolution von 1848 rein.
Mit dem Begriff konservativ tue ich mich schwer. Also das ist ein politischer Begriff. Wenn Sie träge sagen oder sozusagen an der Kontinuität bestimmt, dann würde ich das mitgehen. Aber man darf konservativ jetzt nicht im parteipolitischen Sinne der Bürokratie zuordnen. Die versteht sich ja eigentlich eher als überparteilich im 19. Jahrhundert.
Das ist eben auch das, worauf ich hinaus wollte. Das geht ja auch um Klischees. Und Sie hatten auch eben schon erwähnt, dieses Schwarz-Weiß, das Sie in vielen Erzählungen über die Revolution haben, das ist ja dann doch zu hinterfragen. Geht das jetzt auch für Ihre Untersuchung zur Bürokratie?
Ja, klar. Also dieser Herr von Weber, von dem wir ziemlich genau wissen, was er gedacht hat, weil er es selber aufgeschrieben hat, der ist beispielsweise dafür, dass man auf einen deutschen Nationalstaat hinzumarschiert, was ja ein ganz wesentliches Ziel der Revolution von 1848 ist. Ist nicht mit allen anderen Dingen einverstanden, aber dieses Ziel verfolgt er durchaus und steht damit zunächst mal im Widerspruch zu der vormärzlichen Regierung, die sich eher ja doch in den Verhältnissen eingerichtet hat und überhaupt nicht so recht absehen mag, dass da etwas auf sie zurollt, dass sie ja innerhalb von 14 Tagen eigentlich wegfegt. Und Weber spricht mit diesen Ministern und sagt denen, seht ihr nicht, was da kommt? Und die Minister sagen, ja, mach mal langsam. Aber letzten Endes hat er an der Stelle Recht behalten und den Ministern eigentlich einen Rat gegeben, wie man eine solche Bewegung kanalisieren könnte. Und ich glaube, Webers Intention ist eigentlich immer, die Handlungsmacht des Staates aufrechtzuerhalten, damit die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Das ist eigentlich auch nicht viel, sehr weit weg von Rechtsstaatlichkeit, die auch heute durch die Polizei beispielsweise aufrechterhalten wird. Bin eben nicht so sicher, ob man das schwarz-weiß malen kann. Von Weber ist in manchen Dingen sicher auch nicht unbedingt für die Ziele der Revolution. Also er ist eigentlich eher ein Beamter, der in der Wolle gefärbt eigentlich die Interessen der staatlichen Regulierung aufrechterhalten möchte.
Von Weber hat also frühzeitig gewarnt, da rollt eine Revolution auf Sachsen zu, generell eine Revolution durch Europa. Als diese Revolution dann schließlich ankommt, wie reagiert er, wie reagiert die Regierung, wie reagiert die Bürokratie?
Ja, unterschiedlich. Ja. Also Weber ist völlig beunruhigt, als er hört, in Frankreich ist der König zurückgetreten oder abgesetzt worden. Sicher eine Perspektivfrage. Und diese Nachricht kommt Ende Februar, letzten Februartag, 28. Februar in Dresden an. Weber geht also sofort zum Chef des Ministeriums. Also es gibt so keinen Kanzler wie bei uns heute, sondern eher so ein Primus inter pares unter den Ministern. Das ist ein Herr von Könneritz. Und der Könneritz sagt, na ja, also das ist in Frankreich, das ist weit weg. Ja. Weber würde zu schwach sehen, dass da jetzt eine riesige Revolutionswelle auf Sachsen zurollt. Und Weber beruhigt sich aber nur sehr mühselig über den Tag. Und schon am 2. März kommen dann die ersten Petitionen aus Leipzig. Also Robert Blum steckt da im Hintergrund, fordern Pressefreiheit, fordern eine Volksvertretung, wenn man so will, eine zweite Kammer beim Bundestag. Und sie fordern einen Nationalstaat. Und das sind alles Forderungen, die diese Vormärzregierung eigentlich gar nicht mitgehen will. Man versucht dann so ein bisschen zu beruhigen. Und der Innenminister tritt schon mal am 5. März zurück. Dann muss ein Nachfolger gefunden werden. Am 6. März wählt man dann jemanden, der vorher Vizepräsident eines hohen Gerichts, des Appellationsgerichts in Dresden war. Und dann sagt der Weber an der Stelle, und das ist höchst spannend eigentlich, da wählt ihr jemanden, der wird die Lage nicht beruhigen. Und das ist für die Liberalen jemand, der aus dem Staatsapparat kommt, der neue Innenminister. Man müsste eigentlich jemanden nehmen, der die liberalen Tendenzen aufnimmt und in der Regierung vertreten kann. Aber dazu kann sich eben dieses Vormärzkabinett nicht verstehen. Und es kommt dann immer wieder mal zu Auseinandersetzungen. Also Weber wird beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, was man eigentlich tun müsste, um die Lage zu beruhigen. Das macht die Regierung dann aber nicht. Stattdessen veröffentlicht sie eine Erklärung und sagt, ja, wir könnten uns vorstellen, irgendwann die Pressezensur aufzuheben, aber das müsste ein Landtag beschließen. Den wollen wir vielleicht in 2 Monaten einberufen. Also Sie merken schon, die Regierung hat überhaupt nicht begriffen, wie schnell man handeln muss. Weber als, ja, wenn man ihn pars pro toto für die Bürokratie nimmt, der hat's kapiert, ja, dass es entweder schnell oder gar nicht geht. Na gut, das führt dann noch zu weiteren Debatten zwischen Weber und auch den Ministern, die sich auch mal offen die Meinung sagen. Aber auch das führt nicht zu mehr, als dass Weber mal einen Zeitungsartikel lancieren darf. Und am 9. März brechen die Minister so langsam ein. Sie lassen in Leipzig verkünden, dass man die Zensur abschafft. Und das Parlament soll nicht erst im Mai, sondern gleich schon am 20. März zusammentreten. Und dann, sehr interessant, sagt die Vormärzregierung, wir wollen dann eine Vertrauenserklärung vom Parlament erbitten. Also das ist im Grunde eine parlamentarische Regierungsform, was da skizziert wird. Bislang waren die Kabinette, die Regierungen immer nur abhängig vom König. Jetzt auf einmal greift man ein Modell auf, das eigentlich in England nur praktiziert wird in der damaligen Zeit. Und überlegt, ob man das in Sachsen auch machen kann. Also das wäre so ähnlich, wie wir es heute haben, ein Versuch, Parlamentarismus einzuführen. Am 10. März, Tag drauf, haben der Chef der Regierung von Könneritz und sein Finanzminister schon begriffen, wir müssen demnächst zurücktreten, und man fängt schon an zu überlegen, wen könnte man denn neu in ein Kabinett berufen. Und da werden jetzt verschiedene Namen von Liberalen verhandelt. Also genau das, was Weber vorher schon gesagt hat. Und spannend an der Stelle ist eigentlich, dass man sagt, ja, wir wollen doch lieber eher die gemäßigt Liberalen haben und nicht diesen radikalen Robert Blum aus Leipzig. Und dann wird eben ein ehemaliger Kammerpräsident, ein Karl Braun, ein Jurist, der schon im Vormärz Profil gewonnen hat, weil er sich für Geschworenengerichte eingesetzt hat, und ein Ludwig von der Pforten, ein Jurist und Juraprofessor in Leipzig, verhandelt. Die wissen noch gar nichts von ihrem Glück. Man überlegt auch schon mal vorsichtshalber, vielleicht könnte man noch zurückgreifen auf andere Politiker, die 1831, als Sachsen eine Verfassung bekommen hat, ganz gutes Ansehen erlangt haben bei den Liberalen, weil man da die erste geschriebene Verfassung im Lande hatte. Naja, in Leipzig kocht es inzwischen. Da sind wir bei sowas wie einer Basisrevolution, und es besteht die große Gefahr, dass in Leipzig ein Aufstand ausbricht. Man zieht Militär zusammen, und um die Lage ein letztes Mal zu sondieren, schickt die Regierung ihren Justizminister Albert von Karlowitz nach Leipzig. Der sieht sich das alles an, kommt zurück nach Dresden und sagt, also ich rate dringend davon ab, den Aufstand niederschlagen zu wollen. Das wird uns am Ende nicht helfen. Und daraufhin akzeptiert der sächsische König Friedrich August II., dass das Ministerium von Könneritz, also das vormärzliche Ministerium, zurücktritt. Die können ja nicht einfach so gehen, denn der König muss diesen Rücktritt ja auch annehmen. Gut, König lässt sich überreden, unter Tränen natürlich, wie Weber dokumentiert hat in seinem Tagebuch. Na, und dann geht das Karussell natürlich, wer wird was, weiter. Und Weber hat so paar Bekannte auch im Blick und kommt dann aber auch zu der Überzeugung, dieses Ministerium, was jetzt entsteht, das wird sich nicht dauerhaft halten können. Und das ist auch wieder spannend, was er da an der Stelle sagt. Der sagt nämlich, dieses Ministerium, also er meint das kommende Märzministerium, hat beim König kein Vertrauen. In sich wird es vermutlich keinen Zusammenhang haben. Und es hat, das ist sehr typisch der Bürokrat, der da rauskommt, Es hat keine Sachkenntnis. Sachkenntnis hat eigentlich immer nur die Bürokratie in Webers Augen. Also denkt er, das ist eine Übergangslösung. Und wieso braucht man die Übergangslösung? Eigentlich, um den Staat funktionsfähig zu halten. Naja, und es kommt dann tatsächlich am 16. März schon zur Vereidigung des neuen Ministeriums. Und die neuen Minister nehmen schon das Heft in die Hand. Sie entscheiden selber, wer Kriegsminister wird und wer Kultusminister wird und fragen da weder König noch ihre Vorgänger. Von Weber bleibt im Amt. Eigentlich ist das, was das neue Ministerium so vorschlägt, Pressefreiheit, Geschworenengerichte, den Nationalstaat in Deutschland voranbringen, das sind alles Positionen, die Weber haben will. Und trotzdem kommt er mit diesen neuen Ministern nicht klar. Und zwar genau deshalb, weil die sich wenig auf die Verwaltung stützen. Das Kabinett, wenn man so will, könnte man sagen, politisiert. Es sucht Rückhalt in der Öffentlichkeit, bisschen auch beim Parlament. Aber der Verwaltung geht es ja eigentlich nicht um politische Entscheidungen, sondern um sachkompetentes Handeln. Und sachkompetent sind die Bürokraten eigentlich nur selber. Sie sehen sich oberhalb von weltanschaulichen Positionen. Und schon am 20. März, nachdem von Weber 4 Tage lang das neue Ministerium kennt, schreibt er in sein Tagebuch: Jetzt hört nun meine Arbeit auf, da alles beim Gesamtministerium liegen bleibt, bis auf bessere Zeiten. Also der hat schon 4 Tage, nachdem das Märzministerium installiert ist, im Grunde genommen kapiert, wie der Hase läuft, dass die Verwaltung oder zumindest er als jemand, der die Minister direkt berät, nicht viel Einfluss auf das haben wird, was das Ministerium macht. Und entsprechend ist er eben auch zurückhaltend gegenüber diesem Märzministerium, obwohl die im den zentralen Zielen genau das tun, was er sich für Sachsen und für Deutschland vorstellt.
Also zusammengefasst kann man sagen, von seinen politischen Gedanken mal abgesehen, er hat seine Rolle als Bürokrat schon so ernst genommen. Ihm ging es einfach darum, dieser Staat muss irgendwie weiter funktionieren, das Tagesgeschäft muss fortgeführt werden.
Ja, das Gegenstück wäre für ihn das absolute Chaos gewesen, dass die Revolutionäre sozusagen, wie in der Französischen Revolution, das ist das große Beispiel, überhand nehmen und dass dann Situationen, Lagen entstehen, die unbeherrschbar sind. Das ist, glaube ich, seine zentrale Intention. Also die Furcht in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist noch von den Exzessen der Französischen Revolution bestimmt. Und das Gegenmittel dagegen ist der Staat, aus von Webers Sicht. Die funktionierende Bürokratie, inklusive Militärapparat, Diplomatie und letztlich auch inklusive Parlament. Denn das 48er Parlament ist ja noch nach den Regeln des Vormärz zusammengesetzt. Also bis Ende 48 gibt's ein Parlament, das in Sachsen einberufen wird. Aber das ist konstituiert, gewählt, zusammengesetzt nach den Bestimmungen der Verfassung von 1831. Das neue revolutionäre Parlament tritt dann erst im Januar 1849 zusammen. Dazu musste erstmal die Verfassung geändert werden. Und diesem neuen Parlament gegenüber ist Weber äußerst skeptisch. Also damit kommt er überhaupt nicht klar. Insofern ist das alte Parlament für ihn sicher auch ein bisschen noch ein Auffangbecken, das dagegen steht, dass alles in Chaos untergeht. Aus seiner Perspektive, versteht sich.
Blickt er auch über Sachsen hinaus nach Frankfurt in die Paulskirche? Bewertet er, was dort stattfindet?
Ja, das geht so. Also das ist natürlich zum Teil in Sachsen innenpolitisch auch Thema. Beispielsweise, als die Grundrechte verabschiedet werden, werden die in Sachsen ja auch regelrecht verkündet. Das ist natürlich eine Frage, wie geht man damit um? Weber hält davon nichts inhaltlich, hält das für einen Unsinn. Trotzdem kann man das politisch nutzen, um nach dem Rücktritt des Märzministeriums das neue Beamtenkabinett beim Landtag gut einzuführen. Also das ist ein Punkt, wo er sagt, das lässt sich politisch instrumentalisieren, um hier Ruhe aufrechtzuerhalten. Der zweite Punkt, der in Sachsen eine große Rolle spielt und aus Frankfurt, aus der Paulskirche kommt, das ist die Paulskirchenverfassung, also die Reichsverfassung, die da entworfen worden ist. Und darum geht's ja in der Phase unmittelbar vor dem Maiaufstand. Da sind viele in Sachsen bei den hohen Beamten sehr skeptisch, ob man das ablehnen soll, weil das bedeutet, man muss anschließend einen Aufstand niederschlagen, da wird Blut vergossen. Das ist eigentlich allen vorher klar. Und nur ganz wenige sind bereit, diese Position mit dem König gemeinsam mitzugehen. Also zwei Minister von fünfen, drei treten zurück. Der König sucht neue Minister, auch die bekommt er nicht. Weber ist strikt dagegen, die Reichsverfassung nicht anzuerkennen, weil er kommen sieht, was da in Dresden passieren wird. Also natürlich weiß man nicht genau, wie es abläuft, aber er geht davon aus, es wird um Blutvergießen gehen. Und da will er natürlich nicht mitmachen. Man hätte auch sich in der Geschichte klüger aufstellen können oder kompromissbereiter aufstellen können von Seiten des Königs und der beiden Minister, die dagegen halten. Aber das hat man halt nicht gemacht. Und Weber zieht sich daraufhin aus seiner Position als erster Berater des Kabinetts zurück und hat sich vorher schon darauf den Posten beworben, Chef vom Sächsischen Staatsarchiv zu werden. Und das passt zeitlich ganz gut zusammen. Er streitet sich ein letztes Mal mit dem Kriegsminister Rabenhorst, der natürlich überhaupt nicht einsichtig ist. Und ja, dann sagt er so, ab heute bin ich Chef vom Staatsarchiv und mit dieser Kabinett will ich nichts mehr zu tun haben. Also das heißt, das wirkt schon nach Sachsen hinein, was in Frankfurt passiert. Und Weber versucht, die Dinge, die aus Frankfurt kommen, innenpolitisch fruchtbar zu machen in seinem Sinne.
Bleibt er da auch bei seinem Prinzip schnell oder gar nicht? Also, oder merkt er, dass irgendwann dieser revolutionäre Geist abnimmt und man sich mehr Zeit lassen kann, beziehungsweise dass die Reaktion stärker wird und nicht mehr dieses revolutionäre Potenzial da ist?
Naja, das weiß er schon. Also sieht natürlich, was in Wien und Berlin passiert ist. Der Dresdner Maiaufstand geht am 3. Mai los. Da hat längst in Wien und Berlin die alten Kräfte, die sogenannten alten Mächte, wieder die Macht an sich genommen. Das sieht Weber natürlich, der hat also einen Blick auf diese großen Zusammenhänge. Aber er sieht auf der anderen Seite eben auch, dass das nicht ausreicht, um in Sachsen die Lage ruhig zu halten. Und an der Stelle, trotz alles Erstarkens auf der Ebene in Deutschland, also was ja im Deutschen Bund, muss man fairerweise sagen, ist die Lage in Sachsen eine andere, eine spezielle. Und es hilft gar nichts, wie die Lage im Deutschen Bund ist. Man muss in Sachsen sozusagen vor Ort mit den Dingen klarkommen. Also da finde ich Weber eigentlich relativ hellsichtig. Man hätte das anders regeln können. Es hätte nicht den Aufstand geben müssen, wenn der König sich entgegenkommender gezeigt hätte. Und darauf gesetzt hätte, die Gesamtlage in Deutschland entwickelt sich sowieso in der Richtung, dass das mit dem Nationalstaat ja doch nur sehr schwierig was werden wird. Also man hätte die revolutionären Kräfte in Sachsen sozusagen in ein Kissen laufen lassen können oder, wie der König und die beiden Minister Rabenhorst und von Beuys das gemacht haben, vor die Wand laufen und mit preußischen und sächsischen Bajonetten niederschlagen.
Ja. Bleibt die Bürokratie zum Ende der Revolution und in der nachrevolutionären Phase politisch neutral oder wird sie eine Macht, die sich nicht nur um das Fortlaufen des Staates, der Staatsgeschäfte kümmert, sondern auch die politischen Ziele der Reaktion verfolgt?
Also politisch neutral sind die eigentlich nie. Sie sagen immer, sie wären politisch neutral. Sie hätten eine Position, die sich aus der Sache heraus rechtfertige. De facto ist es aber so, dass sie natürlich im politischen Feld Position beziehen. Also Weber ist immer ein Monarchist und nicht wie große Teile der Demokraten Republikaner. Und er ist in manchen Dingen auch nicht für, beispielsweise nicht für die Umverteilung innerhalb der Gesellschaft, also von Vermögen. Er ist auch nicht dafür, dass alle gleichermaßen ein Wahlrecht bekommen. Das kann man ja nicht wirklich politisch neutral nennen. Aber was ich schon glaube, was er und die Bürokratie geschafft haben, die haben sich so clever durch diese schwierige Situation hindurch lanciert, dass sie in der Lage waren, den Staatsapparat immer funktionsfähig zu erhalten. Also es gibt sozusagen keinen kompletten Zusammenbruch der staatlichen Macht zu irgendeinem Zeitpunkt. Und das ist letztlich ja das, worum es von Weber geht. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Erklärungskonzepte für das, was überhaupt 1848 passiert ist. Wir haben es auf der einen Seite mit diesem Staatsapparat als Akteur zu tun. Wir haben es mit Parteien oder den Vorläufer, den politischen Vereinen als Akteuren zu tun. Die Wirtschaft wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Da gibt es ja eine starke Wirtschaftskrise, wer da eigentlich die Akteure sind. Wir haben in der Zeit ja auch schon entstehende Aktiengesellschaften und so weiter. Also das ist etwas, was ich glaube, was man da schon sehr gut sehen kann. Im Gegensatz zur frühen Neuzeit entstehen so etwas wie, sagen wir, gesellschaftliche Funktionsapparate, Parteien, Aktiengesellschaften, Staatsapparat, die zentralen Akteure in modernen Gesellschaften werden. Und Weber, der ist zwar ja als Bürgerlicher geboren, dann ist er nobilitiert worden, zu welcher sozialen Gruppe will man ihn zurechnen? Weber, egal wo er herkommt, agiert im Sinne dieses Staatsapparates und versucht damit etwas funktionabel zu halten, um die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Und das, denke ich, hat hin oder her, egal auf welcher Seite man sie sieht, die hohen Beamten einigermaßen gut funktioniert. Das haben sie erstaunlich clever hinbekommen. In ihrem Sinne. Ob das in unserem Sinne die richtige Entscheidung war, das ist eine ganz andere Frage.
Danke, Herr Mazzacat, für diesen Überblick zur Bürokratie. Frau Schütz, Sie haben angedeutet oder Sie haben schon erwähnt, Sie wollen über die Frauenvereine sprechen. Ich habe ja bereits in einer anderen Folge, die im Kontext der von Ihnen erwähnten Tagung zur Modernität von 1848 entstanden ist, mit Kerstin Wolf über die Geschlechtergeschichte der Revolution gesprochen. Dennoch würde ich Sie bitten, hier erst einmal noch darzulegen, was ist denn das Bild der Geschlechter zu Beginn der Revolution von 1848-49?
Ja, ich denke, dass sehr verbreitet gewesen sind bürgerliche Geschlechtervorstellungen, bürgerliche Familienvorstellungen, das dominierende Geschlechterideal, die dominierenden Geschlechtervorstellungen sind dadurch geprägt gewesen, dass es die Rolle der Frauen sei, im Inneren des Hauses zu wirken. Und dass es sozusagen ihr natürlicher Beruf, so ist es tatsächlich formuliert worden, sei, Gattinnen, Hausfrauen und Mütter zu sein. Also sozusagen diese dreifache Definition, Gattinnen, Hausfrauen und Mütter zu sein, das ist die Rolle des weiblichen Geschlechts gewesen. So ist sie mannigfach propagiert worden. So sind, nach diesem Muster sind Mädchen sozialisiert worden. Diese Vorstellungen haben Eingang in die Gesetzgebung gefunden und so weiter und so fort. Männern dagegen war das Wirken außer Haus vorbehalten, war das Erwerbsleben vorbehalten, war das Wirken in der Wissenschaft, in der Politik und in der öffentlichen Sphäre allgemein vorbehalten. Das waren so Grundvorstellungen, die natürlich nicht monolithisch waren, die sich auch unterschieden haben, die sich im Laufe der Zeit auch gewandelt haben. Also diese idealen Vorstellungen haben sich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts herausgebildet, als eben das Bürgertum nachgedacht hat über die zu konzipierende neue bürgerliche Gesellschaft. Da ist eben auch sehr stark darüber nachgedacht worden, welchen Platz, welche Rolle sollten Männer und Frauen in dieser Gesellschaft haben. Und es wurde immer nur über Männer und Frauen nachgedacht, also in dieser Polarität, in diesem Dualismus nachgedacht. Das hat sich gewandelt. Das hat sich vor allen Dingen im 19. Jahrhundert natürlich schon ein Stück weit gewandelt, weil die Realität so wenig dazu passte. Weil vor allen Dingen eben in den schwierigen Jahrzehnten des Übergangs von der vorindustriellen Gesellschaft zur Industriegesellschaft und vor allen Dingen während der Pauperismuskrise im Vormärz kaum ein Mann in der Lage war, seine Familie allein zu ernähren, ohne Mithilfe der Frau zu ernähren. Also jedenfalls trifft das auf 90% der Bevölkerung zu. Ich sehe mal von den ganz Wohlhabenden ab und von den Angehörigen des Adels ab. Aber ansonsten war es gang und gäbe bei den Handwerkern, bei den Kaufleuten, dass natürlich die Frauen mitarbeiten mussten. Und mit der Industrialisierung, mit den entstehenden oder sich vervielfachenden Manufakturen, ist es einfach auch so gewesen, dass es ein sehr starkes unternehmerisches Interesse an Frauenarbeit gab, dass es eine große Nachfrage nach der billigeren weiblichen Arbeitskraft gab. Denn traditionell war es schon seit langem so, dass Frauenlöhne mindestens um die Hälfte geringer waren als männliche Löhne. Also hier stimmte vieles nicht ganz zusammen. Das Ideal und die Wirklichkeit unterschieden sich schon ein Stück weit. Aber was sich wenig geändert hat, das ist doch die Vorstellung gewesen, dass Frauen, selbst wenn sie auch erwerbstätig waren, immer noch der Bereich des Hauses, also eigen sei, dass das ihre Sphäre sei, das Innere des Hauses dort zu wirken, auf keinen Fall aber in der Öffentlichkeit hervorzutreten. Also das galt für bürgerliche Frauen als völlig verpönt und war höchstens akzeptiert im Rahmen von Wohltätigkeitsvereinen und auch da möglichst unter der Führung einer Fürstin und dann der Leitung von Männern dort zu agieren, sozusagen als in die Öffentlichkeit hinausgelagerte weibliche Fürsorglichkeit und Mütterlichkeit. Das war etwas, was denkbar war, aber eigentliche Politik, das sollte doch Männersache sein und bleiben. Und auch wenn es schon im Vormärz, vor allen Dingen in den 1840er Jahre, einen aufbrechenden Diskurs gegeben hat, eben um die abhängige Stellung der Frauen, um ihre zum Teil Rechtlosigkeit, also ihre nicht nur eingeschränkten Rechte, sondern ihre Rechtlosigkeit in vielen Bereichen, angefangen in Ehe und Familie, wo es ein männliches Oberhaupt gab, das alle Letztentscheidungen traf, das war rechtlich so kodifiziert und in jedem Fall abgesichert, über das Erwerbsleben, über die öffentliche Sphäre, über Wissenschaft, Kunst, Politik. Also auch wenn es da eben Wandel gegeben hat, dann blieb trotzdem eben doch eine sehr eingefleischte Überzeugung bei der Mehrheit der Männer und auch bei der Mehrheit der Frauen stehen, nämlich, dass Politik Männersache sei und dass sich eigenständiges Hervortreten von Frauen und eigenständiges zur Wort melden in der Öffentlichkeit eigentlich nicht gebühren, dass das nicht angemessen sei. Also das ist sozusagen, würde ich sagen, der Stand vor der Revolution, leichter Wandel, beginnende Kritik an der eingeschränkten Position der Rolle, eine Debatte, die es schon im Vormärz gab, über stärkere Mädchenbildung, über größere Eigenständigkeit von Mädchen, gerade durch Luise Otto auch inspiriert und von ihr vorangetrieben, schon 1843/44 in 6 Aufsätzen in den sächsischen Vaterlandsblättern, die Robert Blum herausgab, wo sie sich ganz klar dafür ausgesprochen hat, Mädchen besser zu bilden, ihnen Zugang zur Bildung zu gewähren, sie zur Selbstständigkeit zu erziehen, sie zu mündigen Staatsbürgerinnen eben auch zu erziehen durch einen Geschichtsunterricht beispielsweise. Sie sollten wissen, worüber eigentlich ihre Väter und Brüder politisch stritten. Sie sollten sich eine Meinung bilden können. Sie sollten teilhaben an den Angelegenheiten des Staates. Das waren schon so vereinzelte erste andere Stimmen, andere Gedanken, die im Vormärz auftraten. Aber sie wurden heftig kritisiert von der Mehrheit, die einfach noch ganz anders dachte.
Welche Rolle spielen vor diesem Kontext das Bild der Frau, vor allem in der öffentlichen Sphäre, die Frauenvereine?
Das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage, muss ich ehrlich sagen. Denn allgemein können wir in Überblicksdarstellungen zur Revolution immer wieder lesen, dass es unter dem Eindruck allgemeiner Politisierung zur Gründung sehr vieler Frauenvereine in der Revolution gekommen sei und dass gerade auch Luise Ottos Frauenzeitung ein weites Netz von Frauenvereinen und eine große Zahl von Vereinsgründungen spiegele. Tatsächlich ist es aber so, dass es bis heute an einer Übersicht fehlt, wann und wo welche Frauenvereine mit welchen Zielen eigentlich entstanden. Und dieses Defizit wiederum hat mich inspiriert, doch mal für Sachsen zu prüfen und zu untersuchen, ja, welche Frauenvereine gab es denn in der Revolution? Und Mich haben da jetzt nicht ältere Wohltätigkeitsvereine interessiert, die wohl auch während der Revolution und darüber hinaus existierten, sondern mich haben tatsächlich Vereinsgründungen oder die Existenz von Vereinen interessiert, die sich dezidiert auf die Revolution bezogen, auf ihre Ideale, ihre Ereignisse, ihre Entwicklungen, die dazu einen Bezug herstellten und wo sich Frauen eben in Vereinen zusammengefunden haben, um, so könnte man sagen, als politische Subjekte tatsächlich in die Öffentlichkeit zu treten, mit gemeinsamen Forderungen, mit gemeinsamen Anliegen, mit gemeinsamen Ansätzen. Aber ja, mein Ergebnis ist ein ganz anderes für Sachsen gewesen als das viel beschriebene von den vielen, vielen Frauenvereinen, die entstanden seien. Ich kann das für Sachsen nicht bestätigen. Natürlich sind meine Forschungen dazu noch nicht abgeschlossen. Sie sind auch quellenmäßig sehr schwierig eigentlich durchzuführen. Aber bislang konnte ich 10 Frauenvereine für das Königreich Sachsen nachweisen. 5 davon kann ich auch namentlich bezeichnen. Bei den restlichen 5 ist immer die Rede davon, es soll sich zum Beispiel in der Stadt M ein Frauenverein gegründet haben. Aber dann fehlt von diesen 5 Vereinen, von denen so die Rede ist, jeder weitere Nachweis für ihre Existenz. Also wir wissen einfach nicht, ist er gegründet worden? Es gibt keine weiteren Spuren als diese einmalige Erwähnung. Aber wie gesagt, 5 habe ich gefunden, 5 konnte ich nachweisen, habe mich sehr darüber gefreut. Habe dann versucht, mal zu festzustellen, wie ist das eigentlich im Deutschen Bund gewesen? Also auf wie viele Frauenvereine kommen wir da? Ist das in Baden oder Württemberg, wo es auch eine aktive Demokratiebewegung gab, vielleicht anders gewesen? Gab es da viel mehr Frauenvereine? Wie war das eigentlich? Und ich habe mich dann eben bemüht, auf der Grundlage der Auswertung der Forschungsliteratur, von Dokumentationen, der Presse, nicht zuletzt eben auch von Luise Ottos Frauenzeitung, in der eine ganze Reihe von Frauenvereinen namentlich genannt sind, Bilanz zu ziehen. Und das, auf das ich dann am Ende komme, mein Fazit ist, dass so vermutlich zwischen 55 bis 60 Frauenvereinen insgesamt existiert haben. Mehr war es nicht. Und wenn ich das mal in Beziehung setze zum Vereinswesen in der Revolution in Sachsen, dann ist ja spannend im Punkt, dass in Sachsen 280 Vereine der Demokratiebewegung nachgewiesen sind, also Vaterlandsvereine mit ungefähr 75.000 Mitgliedern, ungefähr 3 Dutzend liberale deutsche Vereine nachgewiesen sind und nochmal etwas über 50 Arbeitervereine, die hier in Sachsen wirkten. Und wenn man sich das ansieht und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man nicht anders als Fazit ziehen, dass Frauenvereine etwas Seltenes waren in der Revolution, dass sie gar nicht häufig waren. Und ich denke, dass das Gründe und Ursachen hat, warum das so war. Ich sagte schon, dass Politik Männersache war im öffentlichen Verständnis und dass auch die Mehrheit der Frauen und Männer genau so gedacht haben. Und wenn Frauen dann einen Verein gründeten, zu welchen Zwecken auch immer, dann bedeutete das, dass sie schon ein wenig andere, modifizierte Vorstellungen vom Platz der Frauen und von der Rolle der Frauen in der Gesellschaft hatten. Also da handelt es sich um eine Minderheit von Frauen, die schon etwas anders dachten, die schon ein klein wenig sich ab vom Mainstream des Denkens über die Geschlechterrollen in der bürgerlichen Gesellschaft bewegten. Das war Voraussetzung für die Gründung eines Frauenvereins. Das sehe ich als die eine Ursache. Und die andere Ursache sehe ich darin, dass jegliches öffentliches Auftreten von Frauen sehr, sehr stark, sehr starker Kritik ausgesetzt war. Also, und das geht durch alle Lager, also auch im demokratischen Lager, selbst im demokratischen Lager ist es sehr verbreitet gewesen, eben auch Kritik an Frauen zu äußern, die sich eben in der Öffentlichkeit eigenständig zu Wort melden. Und Frauen, die sich eben in Vereinen engagierten, die öffentlich hervortraten, die mit Name und Adresse sozusagen sichtbar wurden, die mussten immer mit Kritik rechnen, die mussten immer damit rechnen, dass ihr Handeln entweder banalisiert wurde oder dass es schlichtweg lächerlich gemacht wurde oder dass sie ehrwürdigend herabgesetzt wurden. Also dafür gibt es viele Beispiele und die betreffen nahezu alle Frauenvereine. Das kann man dann wieder in der Forschungsliteratur auch lesen. Und das hat natürlich viele Frauen auch abgeschreckt, sich öffentlich zu positionieren. Das ist ein sehr einsamer Kampf gewesen und ein sehr mutiger Kampf gewesen, wenn Frauen in der Öffentlichkeit in Erscheinung traten. Und das Ganze verschärft sich nochmal dann, wenn sie nicht nur die Ziele der Männer in der Revolution vertraten, also beispielsweise für den deutschen Nationalstaat sich einsetzten oder für eine gerechtere soziale Ordnung einsetzten oder einfach für bürgerliche Rechte und Freiheiten sich einsetzten, sondern wenn sie auch noch spezifische Fraueninteressen vertraten und eben auf die abhängige Position des weiblichen Geschlechts, auf die beschränkte Situation des weiblichen Geschlechts aufmerksam machten. Das war dann wieder sozusagen in der Minderheit die absolute Minderheit.
Wir zoomen weiter rein. Wir gehen von den Frauenvereinen auf eine bestimmte Frau, die Sie immer wieder erwähnt haben, Luise Otto. Welche Rolle spielt sie in der Revolution und auch die Frauenzeitung, die sie herausgibt? Sie haben ja erwähnt, dass sie schon vorher viel in andere Zeitungen geschrieben hat, aber jetzt hat sie auch ihre eigene Zeitung.
Ja, das ist richtig. Die Frauenzeitung, das war ein Lieblingsprojekt von Luise Otto. Sie erschien das erste Mal im April 1849, also eigentlich schon in der letzten Phase der Revolution. Und sie erschien dann mit wenigen Unterbrechungen wöchentlich bis 1852. Die Frauenzeitung, das müssen wir uns vorstellen, wie eine Kommunikationsplattform, eine Infobörse und aber eben eine Börse des Austausches aller derjenigen, die an Frauenemanzipation interessiert waren. Und ich möchte den Begriff der Frauenemanzipation jetzt gar nicht so hochhängen, die einfach daran interessiert waren, dass Frauen Rechte auf Bildung erhielten, dass ihnen Erwerbsmöglichkeiten eröffnet wurden, wenn sie denn erwerbstätig sein mussten, weil sie sonst ihr Leben gar nicht hätten fristen können, die sich ein anderes Verhältnis in Ehe und Familie wünschten, also nicht das patriarchale männliche Familienoberhaupt mit Letztentscheidungsrecht in allen Fragen, sondern die vielleicht für die Gefährtenehe waren und die gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter in der Ehe oder eben Frauen, die sich auch politische Teilhaberechte wünschten. Und dieser Diskurs zu diesen Fragen ist in der Frauenzeitung geführt worden. Also wir finden da sehr viele Beiträge, die sich mit Bildungsfragen beschäftigen, die sich mit Erwerbsfragen beschäftigen. Wir finden nicht so viele, aber doch einige, die sich mit der Ehe auseinandergesetzt haben, der patriarchalen Ehe auseinandergesetzt haben und eben für andere Ehevorstellungen dort plädiert haben. Und wir fanden auch einige wenige Aufsätze in der Frauenzeitung, in denen tatsächlich staatsbürgerliche Rechte für Frauen gefordert werden. Insofern ist die Frauenzeitung wirklich etwas ganz Besonderes gewesen, vor allen Dingen auch aufgrund ihres doch relativen langen Erscheinens. Also bis zu einem vierten Jahrgang hin ist sie erschienen und hat tatsächlich eben viele Frauen vernetzt, aber auch Männer mit eingebunden, die an einer anderen Stellung, an einer gleichberechtigteren Stellung der Frauen in der bürgerlichen Gesellschaft Interesse hatten und die darüber diskutierten, wie ist das zu erreichen, was kann man gleich tun, was müssten später einmal Gesetze auch verändern. Aber ich möchte doch vielleicht sagen, die Frauenzeitung, das war ein Projekt von Luise Otto und sicher ein herausragendes, das auch vielfältig durch die Forschungsliteratur geht und über das schon viel geschrieben wurde. Aber ich sehe noch zwei andere große Schwerpunkte des Handelns von Luise Otto in der Revolution, die der Frauenzeitung zeitlich sogar vorausgehen. Das erste, was Luise Otto nämlich in der Revolution bewegt hat, das war die soziale Frage. Zeitgenössisch oft unter dem Topos Organisation der Arbeit verhandelt. Daran hatte sie ein sehr großes Interesse und da ist sie auch schon im Mai 1848 mit einer Adresse hervorgetreten an den hochverehrten sächsischen Innenminister Martin Oberländer, an die Arbeiterkommission und an die Arbeiter adressiert. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Frau tritt mit einer öffentlichen Adresse hervor. Sie wird zuerst publiziert in der Leipziger Arbeiterzeitung, dann in vielen anderen Blättern nachgedruckt. Marion Freund hat das mal untersucht. Da tritt eine Frau mit einer Adresse hervor. Sie knüpft damit an die Adressenbewegung aus dem März 1848 an. Und Adressen, das waren ja öffentliche Denkschriften, in denen die Opposition, in denen die Revolutionäre politische Forderungen erhoben haben. Und Luise Otto fordert hier bei der Organisation der Arbeit, die Frauen nicht zu vergessen. Und das ist herausragend gewesen, weil es ist sonst nicht verlangt worden. Ganz im Gegenteil, die sächsischen Schneiderinnungen beispielsweise sind strikt gegen die Damenschneiderei vorgegangen. Sie haben von der Arbeiterkommission gefordert, die Damenschneiderei wieder abzuschaffen. Es gab also auch immer wieder Fabrikanten, die auf die Forderungen von Arbeitern hin Arbeiterinnen aus den Fabriken entlassen haben, weil sie den Männern als Konkurrenz erschienen. Das heißt, weibliche Erwerbsinteressen zu fordern, das war damals etwas Besonderes und das war eben nicht im Fokus männlicher Politiker. Ja, und man müsste jetzt sicherlich zu sprechen kommen auf diese Kommission, an die Luise Otto ihre Adresse gerichtet hatte, die populär die sogenannte Arbeiterkommission genannt wurde, aber eigentlich hieß sie Kommission zur Erörterung der Arbeits- und Gewerbsverhältnisse im Königreich Sachsen. Sie war paritätisch zusammengesetzt aus Unternehmern oder aus Arbeitgebern und aus Arbeitnehmern aller Bereiche, also des Handwerks, der Hausindustrie, der Fabrikindustrie, die es ja in Sachsen schon gab. Und sie war darüber hinaus auch zusammengesetzt aus Vertretern der Staatsbürokratie natürlich und bestückt mit Experten zu diesen Wirtschaftsfragen, die eben auch angehört wurden. Und diese Kommission hat eine große Enquete auf den Weg gebracht, das heißt eine große Befragung mit vielen, vielen Fragen, die eben in die sächsische Wirtschaft gingen und die beantwortet werden sollten, diese Fragen, und zwar sowohl von den Arbeitgebern als auch von den Arbeitnehmern. Und deshalb sind dann in vielen sächsischen Städten und auch auf dem Land eben sogenannte Arbeiterausschüsse beispielsweise gegründet worden, aber ebenfalls auch Ausschüsse von Unternehmern gegründet worden, die diese Fragen dann beantwortet haben und zurückkommuniziert haben, ihre Antworten an die Kommission. Und hier in diesem Prozess also mischt sich Luise Otto ein, bringt eigene Forderungen hervor und das ist einzigartig. Also einzigartig ist, wie sie hier soziale Frage und Frauenfrage miteinander verbindet. Dieses Problem, das hat Luise Otto zunächst beschäftigt. Schon im März, die erste Publikation von ihr zur Revolution, handelt genau von diesem Problem Organisation der Arbeit. Sie sagt, ich freue mich ja mit den Liberalen über die demokratischen Freiheitsrechte, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Alles gut. Aber, und sie argumentiert dann, das ist nicht genug. Das reicht nicht aus. Es müssen auch die großen sozialen Probleme behandelt werden und sie müssen eben auch nicht nur beredet werden, sondern man muss Lösungen herbeiführen. Und in Sachsen ist das vom sächsischen Innenminister sehr gut erkannt worden, dass die soziale Frage in Sachsen besonders brennt. Und er hat eben dann Anfang April bekannt gegeben, dass diese Arbeiterkommission eingesetzt werden wird und an einer Reform der Wirtschaftsverfassung arbeiten wird. Der dritte Schwerpunkt von Luise Otto, also neben der Frauenzeitung und ihrem Engagement für die Organisation der Arbeit, und da war die Adresse nicht das Einzelne, da folgten noch viele, viele andere Publikationen zu diesem Thema von ihr, bestand der dritte herausragende Schwerpunkt ihres Handelns darin, dass sie schon in der Revolution von 1848-49 einen Gesamtentwurf ihres Frauenemanzipationsprogramms vorgelegt hat. Und der beinhaltete eben zum einen die Rechte für Mädchen und Frauen auf Bildung und Erwerbsarbeit. Er beinhaltete zweitens eine Reform der Ehe, die Abschaffung der Geschlechtsvormundschaft von Männern über Frauen und eine Ehe, wo die Frau nicht Magd und Dienerin ist, sondern als Ebenbürtige, als Gefährtin an der Seite des Mannes wirkt. Und drittens gehört auch zu ihrem frauenemanzipatorischen Gesamtentwurf die Forderung von staatsbürgerlichen Rechten für Frauen. Und das ist ein Punkt, der in den Debatten sehr häufig übersehen wird. Luise Otto hat schon im Rahmen dieses Entwurfes schon 1848 das aktive Wahlrecht für Frauen gefordert. Also sie war damit ihrer Zeit weit voraus. Und wenn man diesen Entwurf mal nachlesen will, dann ist er publiziert in der Zeitschrift Soziale Reform von Luise Dittmar herausgegeben. Da hat Luise Otto veröffentlicht einen Text mit dem Titel Mein Programm als Mitarbeiterin einer Frauenzeitung und hat eben diese drei Punkte, die ich gerade nannte, aufgestellt als ihre Forderungen, als ihr Konzept, als das, was sie sich als wünschenswertes zur Veränderung der abhängigen und voller Unrechte gekennzeichneten Situation der Frauen denkt.
Bei der Lektüre Ihres Vortrags, Ihrer Präsentation, hatte ich den Eindruck, dass nach der Revolution Luise Otto ganz besonders aus Korn genommen wurde, dass ihre Frauenzeitung relativ speziell verboten wurde. Wie erging es denn Luise Otto, den Frauenvereinen, den Frauen, sofern man davon überhaupt sprechen kann, nach der Revolution?
Ja, das ist, denke ich, eine sehr ambivalente Situation, weil die allermeisten Frauenvereine verboten worden sind nach der Revolution. Also am Beispiel Sachsens kann ich das auch für alle von mir untersuchten Vereine zeigen. Spätestens 1850 waren sie verboten worden und hörten auf zu existieren. Außerdem ist es so gewesen, dass nach dem sächsischen Staatsstreich 1850 und den dann auf den Weg gebrachten Juli-Ordonnanzen es so war, dass die Pressefreiheit wieder eingeschränkt wurde, dass das Versammlungs- und Koalitionsrecht wieder eingeschränkt wurde und dass es speziell Frauen nicht mehr möglich war, verantwortliche Redakteurinnen von Zeitungen zu sein. Aber es gab ohnehin nur sehr wenige Frauen, auf die das überhaupt zutraf. Und insofern hat dieses Gesetz, das da auf den Weg gebracht wurde, oder diese Verordnung, die auf den Weg gebracht wurde, auch den Namen Lex Otto erhalten. Also speziell etwas, das Luise Ottos Wirkungsmöglichkeiten einschränken sollte. Aber trotzdem, das Ende der Frauenzeitung war es ja 1850 nicht. Sie ist ja nach 2 Monaten Pause dann, also erschienen bis 1852. Luise Otto hat einen anderen Ort für die Herausgabe der Zeitung gefunden. Sie erschien vorher in Großenhain und der Drucker war Theodor Haffner und die Frauenzeitung ist dann herausgegeben worden in Gera von Friedrich Hofmeister und aber trotzdem in vielen Stücken natürlich weiter beeinflusst worden von Luise Otto bis zum Ende der Zeitung. Also irgendwann einmal hat sie dann auch dieses Zeitungsprojekt aufgegeben, weil es unter den Bedingungen der Repression einfach überhaupt keinen Sinn mehr machte, weil es nicht mehr möglich war, frei über bestimmte Themen zu publizieren und andere Menschen in Gefahr gebracht hätte, die eben an diesem Projekt beteiligt waren. Persönlich war Luise Otto von der Niederlage der Revolution sehr stark betroffen. Sie unterhielt seit Januar 1849 eine Liebesbeziehung zu August Peters, einem Revolutionär, der aus dem Erzgebirge stammte und der auch an den Kämpfen um die Reichsverfassungskampagne teilgenommen hatte, dann in Rastatt eben auch verhaftet worden ist, der dann vor Gericht gestellt wurde, der verurteilt wurde und der später dann nach Sachsen ausgeliefert wurde und auch dort wieder verurteilt wurde und schlussendlich bis 1856 in Haft war. Luise Otto hat sich mit August Peters während seiner Haftzeit verlobt und sie hat sich nach Kräften bemüht, ihm die Haft zu erleichtern, indem sie ihm einfach Arbeitsaufträge verschafft hat. Also Redakteure, befreundete Zeitungsherausgeber wie beispielsweise Ernst Keil in Leipzig haben Aufsätze von August Peters abgedruckt. Damit konnte er ein bisschen Geld verdienen und konnte auch also schwerer körperlicher Handarbeit in der Haft ein Stück weit entgehen. Ja, die Frauenzeitung hörte dann auf zu existieren. Die Frauenvereine hörten schon zeitiger auf zu existieren. Das war ein ziemliches Desaster für alle Beteiligten. zumal die meisten Frauen, die in diesen Vereinen aktiv waren, irgendwie der demokratischen Szene angehörten und schon vorab erlebt hatten, dass ihre Brüder oder Väter oder Ehemänner verhaftet worden waren oder dass sie zumindest verfolgt waren. Sie hatten miterleben müssen, dass es Familienangehörige, also nur dadurch der Verhaftung und der Verurteilung und dann langjähriger Haft oder Schlimmeren entgehen konnten, indem sie flüchteten in die Schweiz oder dann auch nach England und nach Amerika flüchteten. Das hat natürlich Familien auseinandergerissen, das hat Freundschaften auseinandergerissen, das hat das sich so langsam kleine formierende Netzwerk von an Frauen, Emanzipation interessierten Frauen und Männern zerstört. Das hatte schwerwiegende Folgen. Also das war erstmal ein ziemliches Desaster, eine Situation voller Verzweiflung, Angst und Hoffnungslosigkeit auch. Aber trotzdem muss man sagen, dass, wenn man ein bisschen längerfristig denkt, die Bemühungen von 1848-49 und die Aufschwünge, die es damals gegeben hat, nicht versandeten, ganz im Gegenteil. Luise Otto gehört ja zu den Begründerinnen der organisierten Frauenbewegung. Sie ist die Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins gewesen, der 1865 in Leipzig gegründet wurde. Und wenn man sich da anschaut, wer hat diesen Prozess begleitet, der Vereinsgründung, dann kann man feststellen, dass hier plötzlich viele alte 48er, und zwar Männer wie Frauen, wieder auftauchen. Also Personen, die schon damals zum Netzwerk von Luise Otto gehörten, die begleiteten auch jetzt die Vereinsgründung. Frauen, die Mitarbeiterinnen ihrer Frauenzeitung waren, wurden beispielsweise dann Mitglied im Allgemeinen Deutschen Frauenverein. Die Gedanken konnten nicht getötet werden, sondern sie haben, wie Luise Otto das so schön sagte, sie haben überwintert und sind dann später umso kräftiger in den 1860er Jahren, als es wieder möglich war, als es eine gewisse Liberalisierung des politischen Klimas auch in Sachsen gab. Da konnten diese Ideen dann verfolgt werden und da konnte sogar jetzt eine wirklich auch neue Stufe im Organisationsbemühen der Frauen umgesetzt werden, eben die Gründung eines Vereins, des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, also eines Vereins, der auf Gesamtdeutschland ausgerichtet war. Dass es da ja so als geeintes Vaterland 1865 überhaupt noch nicht gab. Aber da waren eben Frauen tatsächlich aus vielen Landesteilen im Allgemeinen Deutschen Frauenverein verbunden. Das war ein Netzwerk, das dann aus Lokalvereinen bestand. Also die Frauen wirkten dann vor Ort für auf ganz unterschiedliche Weise, je nachdem von den spezifischen Bedingungen und der spezifischen Situation vor Ort abhängig, für bestimmte Vorhaben eben im Bildungsbereich oder eben zur Förderung der Erwerbstätigkeit, ja, und anderes mehr. Sie gründeten Kindergärten, Gewerbeschulen, Nähschulen und so weiter. Sie unterstützten Frauen auf vielfältige Art und Weise dann.
Das klingt so, als würden Sie Alexandra Bleyers These der erfolgreich gescheiterten Revolution zustimmen, dass zwar kurzfristig nicht viele Ziele erreicht werden konnten, aber diese Ideen sich so sehr in die Gesellschaft hineingetragen hatten, dass auf lange Sicht doch diese gewünschten Veränderungen eintraten.
Ja, die These unterstütze ich ganz unbedingt. Und man muss ja sehen, dass neben den, ich sag jetzt mal, alten 48ern Männern wie Frauen, die damals zum Netzwerk von Luise Otto gehörten, dann in den 1860er Jahren auch junge Leute dazukamen. Also zum Beispiel ist die Gruppe der Lehrerinnen und Erzieherinnen im Allgemeinen Deutschen Frauenverein ziemlich groß gewesen, weil das Frauen waren, die aus ihrer täglichen Praxis eben wussten, wie unzureichend die Bildungsmöglichkeiten für Frauen und Mädchen sind und wie sehr man gerade eben in dem Bereich sich engagieren muss, in dem Bereich etwas ändern muss. Also die Ideen waren nicht mehr auszurotten, sie waren da. Sie wurden an die junge Generation weitergegeben und die jüngere Generation machte selber ja auch entsprechende ganz konkrete Erfahrungen. Ja, und das, glaube ich, hat sehr dazu beigetragen, dass dann die Frauenbewegung eine der ganz großen sozialen Bewegungen des Kaiserreichs wurde, vergleichbar sicherlich mit der Arbeiterbewegung, allein von der Zahl der Mitglieder, die beide Bewegungen hatten im Kaiserreich. Also die Frauenbewegung würde ich als völlig gleichrangig dann mit der organisierten Arbeiterbewegung im Kaiserreich bezeichnen. Aber Luise Otto, das muss man sagen, zu ihren Lebzeiten erlebte sie die Anfänge und gestaltete die Anfänge seit dem Vormärz und über die Revolution und dann die 1860er Jahre ganz konkret mit. Ja, aber die eigentlich hohe Zeit der Frauenbewegung, also eine riesige Expansion von Frauenvereinen unterschiedlichster Art und ihr gemeinsames Zusammenwirken in Dachorganisationen. Diese hohe Zeit fand dann erst ab den 1890er Jahren statt und so in dem Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg hatte dann die deutsche Frauenbewegung eindeutig ihren Höhepunkt. Es gab kaum einen Ort, in dem es nicht irgendeinen Verein gab, der der Frauenbewegung angehörte, der ein Vereinshaus besaß oder auf andere Weise ganz spezifische Anliegen verfolgte und in die Öffentlichkeit hineinwirkte und Frauen und Mädchen Angebote machte, die sie sonst eben in der Gesellschaft gar nicht hatten.